jetzt ein neues Lied, ein neues Arnsi-Lied. Wir haben es letzten Sonntag zum ersten Mal gesungen. Das ist also jetzt unser Sommerlied. Deswegen haben wir es heute nochmal wiederholt, um es etwas ins Ohr hineinzubekommen. Wir haben Sommerzeit. Das bedeutet auch, dass wir im Moment niemanden haben, der in Farsi übersetzt, also keine Dolmetscher. Damit müssen wir jetzt in der Sommerzeit leben und ich hoffe, dass unsere farsischsprachigen Leute irgendwie der Worte habhaft werden, was denn diese Bedeutung ist von dem, was ich hier vorne sage. Also wenn jemand redet während der Predigt, muss es nicht heißen, dass er stört, sondern er versucht vielleicht seine Nachbarn nur zu erklären, worum es hier gerade geht. Eben haben wir am Anfang des Gottesdienstes den Wochenspruch gehört, wo es heißt, wandelt wie die Kinder des Lichts. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Und wenn Paulus das an die Christen in Galatien schreibt und heute Morgen auch an uns, dann ist das ein Weckruf. Wach auf von dem Schlaf. Warum sage ich, dass das ein Weckruf ist? Wir haben es eben in der Lesung gehört, der letzte Vers, da heißt es, wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Dieser Vers, genau, da haben wir es nochmal angeschrieben, der letzte Vers. Wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Kommt jemand dieser Vers bekannt vor? Habt ihr den schon mal gehört? Dankeschön. Ich benutze diesen Vers bei jeder Taufe. Und bevor ich den Teufel untertauche, rufe ich ihm diesen Vers ins Ohr, ins Herz hinein. Wach auf, der du schläfst. Und stehe auf von den Toten. Christus wird dich erleuchten. Dann taufe ich. Es ist also ein Weckruf. Man kann ihn auch als einen Taufruf benutzen. Wenn Menschen von der Botschaft Jesu berührt werden, wenn sie wirklich getroffen werden, wenn ich wirklich betroffen bin von dem, was Jesus gesagt hat und gelebt hat, dann verändert das mein Leben. Dann kann ich nicht mehr so bleiben, wie ich war. Wenn ich wirklich getroffen und betroffen bin in meinem Herzen, verändert das mein Leben. Christen, die verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein, die spüren, dass Gottes Geist in ihnen wirkt. Der Heilige Geist fängt an, in meinem Leben zu wirken, mich zu verändern. Und er verändert nicht nur mich. Mit mir fängt er auch damit an, die Welt zu verändern. Die Welt um mich herum. Das meint Paulus mit dem Bild, dass wir Kinder des Lichts sind. Wir stehen wie Lampen in der Dunkelheit und unser Licht kann gar nicht anders, als in unsere Umgebung hineinzuleuchten. Deswegen die Aufforderung, zieht nicht ein Gefäß über euch drüber, das man euch nicht sieht. Und ihr so dunkel seid, wie die Dunkelheit um euch herum. Das Gefäß weg, ein Licht ist dafür da, zu leuchten. Wir strahlen etwas von der Liebe Gottes aus, von der Güte Gottes. Das geht von uns weg. Und wir beginnen uns für Gottes Erde einzusetzen, nicht mehr für unsere Erde. Wir beten, wie das Vater unser, da heißt es, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das prägt von nun an unser Leben. Und das gewinnt in uns und kommt durch uns in diese Welt hinein. Wir haben in den letzten beiden Sonntagen davon gehört, dass Christen Priesterinnen und Priester Gottes sind. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, wir alle sind Priesterinnen alttestamentliches Bild. Das beschränkt sich nur auf eine besondere Gruppe von Christen. Das Neue Testament sagt, es gibt etwas völlig Neues. Es gibt nicht nur eine besondere Gruppe von Priestern, sondern wir alle, die wir Christen sind, sind Priester und Priesterinnen Gottes. Und tun so unseren Dienst. Und wir haben es ausgeführt, da brauche ich jetzt nicht mehr großartig darauf einzugehen, nämlich der priesterliche Dienst ist zu beten. Im Gebet Gott zu verherrlichen, ihm Opfer zu bringen und ihm die Ehre zu geben. So was machen wir zum Beispiel hier im Gottesdienst. Und die andere Seite ist, dass wir nicht nur Gott ehren, sondern unser priesterlicher Dienst bezieht sich darauf, auch Fürbitte zu opfern, für diese Welt zu beten. Dein Reich komme, das geht nur, indem wir uns auch für diese Welt einsetzen. Und als erstes im Gebet, als zweites dann konkret. Das ist unsere Aufgabe. Nun, heute Morgen sollte uns interessieren oder die Frage bewegen, und was ist das Ziel, worum geht es hier eigentlich? Worauf läuft das Ganze denn hinaus? Wozu? Wir haben eben gehört, dass wir Christen Licht der Welt sein sollen. Wir sollen das Salz in der Suppe dieser Welt sein. Das sagt Jesus in einer Predigt gesagt, die er auf einem Berg gehalten hat. Wisst ihr noch, wie diese Predigt heißt, wie genannt wird? Auf diesem Berg hat er ganz, ganz viele wichtige Dinge den Menschen verkündet. Wir nennen diese Predigt die Bergpredigt. Und auf solch einem Berg, von dem Jesus was ganz Wichtiges gesagt hat, spricht auch der Prophet Jesaja. Er spricht von einem besonderen Berg. Und auf diesem Berg erfüllt sich das große Ziel Gottes mit uns Menschen. Als die Juden das zum ersten Mal gehört haben, kam ihnen das spanisch vor. Was bedeutet es, wenn ich sage, es kommt mir spanisch vor? Im Christian ist das gar kein Problem. Im Christian spricht Spanisch, dann ist es eine Muttersprache. Aber wenn ich sage, mir kommt das spanisch vor, dann heißt das, ich kann kein Spanisch, ich verstehe überhaupt nichts. Als diese Vision, die Jesaja den Juden gesagt hat, das erste Mal von ihm verkündet wurde, haben die Juden gesagt, ich verstehe nur Spanisch, ich verstehe überhaupt nichts. Denn das große Ziel Gottes in dieser Welt ist nicht das Ziel Gottes mit dem Volk Israel. Das große Ziel Gottes in dieser Welt ist das Ziel, das Gott mit Israel und allen Völkern hat. Wir alle sind in dieses Ziel mit hineingenommen. Das haben die Juden damals erstmal einen Schock, weil sie dachten, eigentlich sind sie doch auserwählt und es geht nur um sie und Gott. Nein, Gott geht es um alle Menschen in dieser Welt. Und jetzt schauen wir uns diesen Predigtext an. Aus dem Jesaja Kapitel 2, das sind 5 Verse. Wir lesen, in einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft über Juda und Jerusalem. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen winzig ist. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht.
Da haben wir wieder dieses Bild des Lichtes.
Der katholische Priester und Künstler Sieger Köhler hat versucht, das, was wir gerade gehört haben, diese Passage aus Jesaja 2, gibt es auch in Micha 4, in einem Kirchenfenster abzubilden. Ich weiß nicht, ob ihr das alles gut sehen könnt. Wenn wir unten mal anfangen an dem Fenster, da sehen wir eine Figur, einen Mann mit einem grünen Gewand, der ein Buch vor sich hat. Das ist der Jesaja, der Prophet, der gerade seine Vision aufschreibt. Und darüber, im zweiten Drittel, das sieht aus wie Speerspitzen. Speerspitzen, die zusammengehalten werden und daraus wird eine Schere. Über den Speerspitzen sehen wir einen Hammer, einen Mann, der einen Hammer schwingt, ein Schmied, der das Eisen bearbeitet, der aus dem Schwert einen Pflug umschmiedet und aus den Lanzen Winzermesser macht. Und wenn wir in den dritten Teil des Fensters gehen, da sehen wir viele Menschen. Und oben drüber den Berg, von dem wir gehört haben, der Gottesberg, auf dem die Menschen aller Nationen, die Menschen der ganzen Welt zusammenkommen werden, um Gott zu lieben. Ich finde, der Sieger Köhler hat das schön hingekommen. Dankeschön. Manfred Siebald, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er ist ein schon in Jahren gekommener christlicher Liedermacher, hat einmal gedichtet und gesungen, wenn wir Gott in der Höhe ehren, wenn wir ihn also anbeten, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier Friede ein. Wenn wir Gott ehren, kehrt bei uns hier Friede ein. So könnte man eigentlich auch das Bild zeichnen oder diese Vision des Jesaja, was er damit ausdrücken möchte. Wo Gott geehrt wird, da entsteht Frieden. Also nicht nur das Volk Israel geht in die Wüste zum Berg Sinai. Wir erinnern uns ganz am Anfang der Bibel, das zweite Buch Mose, Exodus. Mose geht zu Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Wir wollen in die Wüste gehen, zum Berg Sinai, zum Horeb, um dort Gottesdienst zu feiern. Lass uns bitte gehen. Aber das war ja nur auf Israel bestellt. Es geht also nicht nur um Israel, das zusammenkommt, wie es ganz am Anfang der Glaubensgeschichte des Volkes Israel war, sondern alle Völker der Welt sollen am Ende der Tage zu diesem Berg ziehen und mit Gott Gottesdienst feiern. Man könnte sagen, sie ziehen hinauf zum Berg zu einem Gipfeltreffen. Wir hören auch bei unseren Politikern, wenn die zusammenkommen, dann haben wir ein Gipfeltreffen. Aber hier kommen nicht nur die Politiker der verschiedenen Völker zusammen, sondern wir alle kommen zusammen auf den Berg, um Gott zu anbeten. Dieser Berg ist der Tempelberg in Jerusalem. Kennt jemand den Tempelberg in Jerusalem? War jemand schon mal in Jerusalem? Bei uns? Ja. Ist das ein hoher Berg?
Ja.
Aha, Barak sagt es ja, es ist ein hoher Berg. Also dieser Berg, ich habe mal nachgeguckt, ist genau 765 Meter über dem Meeresspiegel. 765 denke, der ist so 1400, 1500 Meter hoch, 1000 Meter, der ist fast doppelt so hoch wie der Tempelberg.
Das ist ganz ohne.
Und das ist interessant, weil in dieser Vision heißt es, dass dieser Berg des Herrn alle anderen Berge überragt. Wir reden jetzt gar nicht vom Himmelein, wo die Berge 8 Kilometer in die Höhe liegen. Was bedeutet das, wenn es hier heißt, der Berg des Herrn wird alle Berge überragen? Wir können das also nicht geografisch verstehen. Denn da ist das ein winziger Hügel, dieser Tempelberg in Jerusalem. Sondern er bekommt seine Größe durch die Majestät Gottes, der diesen Berg, diesen Hügel ausgesucht hat, um von dort sich zu offenbaren. Auf dem Zion bricht also der schöne Glanz Gottes an, könnte man sagen. Gott kommt auf diesen Berg, er redet und er rettet. Und die, die gekommen sind von nah und fern aus der ganzen Welt, kommen, um Gott zu huldigen. Sie beten vor dem Thron Gottes an. Das ist das große Ziel, das Jesaja uns vor Augen malt. Und in den Psalmen wird das an verschiedenen Stellen auch beschrieben, wie man zu dem Gottesberg pilgert, um dort Gott zu verherrlichen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass man in Bewegung kommt, wenn man Gott anbetet. Es gibt zwar Leute unter uns, die die Gabe der Anbetung im Sitzen haben. Kennt ihr die? Die schaffen es ohne Probleme, bei der Anbetung Gottes auf ihrem Po sitzen zu bleiben. Why not? Aber ich glaube, selbst die diese Gabe haben, manchmal sagt man, dass die Europäer vor allen Dingen diese Gabe haben, ein Afrikaner, ein Lateinamerikaner, dem würde das sofort vom Sitz runterholen. Und wenn die richtige Musik, Anbetungsmusik gesungen wird, dann glaube ich, funktioniert es selbst mit Europäern, dass sie nicht mehr auf den Sitzen hält, sondern sie müssen aufstehen und die Arme erheben, um Gott zu verherrlichen. Weil sie auf einmal spüren, dazu bin ich berufen, ihn anzubeten. Das kann man eigentlich nicht so richtig im Sitzen. Ein paar Verse später heißt es dann, der Herr allein wird an jenem Tag hoch sein. Alle werden ihn annehmen. Natürlich können wir jetzt etwas skeptisch fragen, ob überhaupt der ewige Yahweh, der Gott des Alten Testamentes, ob dieser Gott überhaupt noch auf dem Berg in Jerusalem wohnt. Was glaubt ihr? Wohnt Gott noch in Jerusalem auf dem Zionsberg, da wo der Tempel war? Ist Gott noch da? Wenn ihr euch ein wenig in das Alte Testament hineinlest, dann werdet ihr herausfinden, dass in der Zeit des Königs Nebukadnezar, in der Zeit des babylonischen Weltreiches, Jerusalem schon einmal zerstört worden ist und auch der Tempel zerstört. 586 vor Christus. Und Hesekiel schreibt schon damals in seinem Prophetenbuch, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempelberg verlassen hat. Gott ist nicht mehr da. Aber vielleicht ist er ja wieder zurückgekommen. Könnte ja sein. Wir hören, dass als Jesus gekreuzigt worden ist, der Tempel ja noch stand, der herodianische Tempel. Was ist passiert? Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten durch und öffnete sich. Das kann man positiv deuten, dass wir freien Zugang haben. verlassen hat, wieder einmal, denn sein Sohn, er selbst, ist dort gestorben. Gott ist tot an dieser Stelle. Und eine andere Wirkung war, dass 70 nach Christus ein zweites Mal dieser Tempel völlig zerstört worden ist. Und diesmal von den Römern. Deswegen sehen wir heute gar nichts mehr von diesem Tempel. Oben ist noch die Plattform, da ist der Felsendom, diese muslimische Moschee, oben drauf gebaut. Es ist nur noch eine Wand da, diese Klagemauer, wo die Juden hingehen und dort noch beten. Sonst ist gar nichts mehr von diesem Tempel übrig. Das könnte uns also in Zweifel setzen, zu sagen, hat diese Vision überhaupt irgendeinen Wert? Denn Gott wohnt doch schon lange nicht mehr dort. Und erinnern wir uns an den ersten Märtyrer der Christen. Wer ist als Erster für den Glauben an Jesus Christus gestorben, außer Christus? Der Stephanus, genau. Und der Stephanus, bevor sie ihn dann umgebracht, gesteinigt haben, hat gesagt, du kannst Gott in überhaupt keinen Tempel hineinzwingen, der passt da gar nicht hinein. Gott kann unmöglich in einen Tempel wohnen. Und damit hatte Stephanus recht und hat eigentlich genau das gesagt, was König Salomo schon gebetet hat, als der Tempel eingeweiht worden ist. Eigentlich hat Gott überhaupt keinen Platz und sei der Tempel noch so groß. Wo verorten wir denn Gott? Wo wohnt Gott? Wo finden wir Gott? Wenn er nicht in dem Tempel ist, wo finden wir ihn? Ja, das ist uns ungenau. Wir haben, also die Wahrheit hat gesagt, überall, ja? Kann man in gewisser Weise sagen, aber ich würde es mal auf die Spitze treiben, ich würde sagen, wir finden Gott vor allen Dingen in einer Person. Glauben wir Christen jedenfalls sagen, die anderen sind nicht, aber die Christen. Wir finden Gott in einer Person mit dem Namen Jesus von Nazareth. Da hat sich Gott manifestiert. Deswegen ist uns Jesus so wichtig, weil Gott in dieser Person so gegenwärtig war, dass wir sagen, es war Gott. Gott, Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch. Er ist beides. Es geht zwar nicht, aber wir glauben es trotzdem. Da verorten wir Gott. Nicht in einem Tempel, nicht in diesem Haus, nicht im Dom hier in Graz und auch nicht im Dom, im Stephansdom in Wien oder in der Notre Dame in Paris oder im Kölner Dom, egal. Gott ist nicht da, weil das ein großes Gebäude, ein tolles Gebäude ist. Gott ist in Jesus Christus gegenwärtig gewesen. Und seitdem wir glauben, auch in dir und in mir, dort, wo der Heilige Geist eingekehrt ist, dort ist Gott. Und Gott ist dort, das ist mein Aufspruch, wo Menschen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dort offenbart sich Gott. Dort, wo wir zusammenkommen als seine Kinder und ihn anbeten, dort kann sich Gott manifestieren. Dort haben wir die Verheißung, dass Gott spricht, dass Gott sich uns zeigt. Wir dürfen in unserer Zeit, und unsere Zeit ist ja nicht unbedingt so rosig, trotz Kriegen, die es immer noch gibt, in Syrien gibt es immer noch Krieg, auch wenn wir nichts mehr hören, so viel in den Medien, in Jemen ist immer noch Krieg, auch wenn wir nichts viel mehr hören, es sterben immer noch Menschen, fast tagtäglich im Mittelmeer, die Friedlosigkeit, die Gewalt und der Unfrieden in unserer Welt ist zu greifen. Uns geht es gut hier im Westen, aber um uns herum und selbst bei uns ist der Unfrieden, das uns trägt. Aber trotz dieser Situation können wir sagen, gibt es Christen in der ganzen Welt. Christen haben sich ausgebreitet in alle Völker. Und es hat sich umgekehrt. Die Menschen sind zwar noch nicht zum Gottesberg gekommen, aber Gott ist schon längst zu den Menschen gekommen. Und er ist noch dabei. Und er benutzt dich und mich, dass Gott weiter zu den Menschen kommt. Dass Menschen das Evangelium hören, den Heiligen Geist einladen, ein Teil dieses Zeichens Gottes sind. Im Religionsunterricht fragen die Schüler, was tut Gott eigentlich gegen den Krieg? Was tut Gott gegen den Krieg? Wenn es Gott gibt, solche Fragen darf man ja stellen im Religionsunterricht, wenn es Gott wirklich gibt, müsste er doch den Kriegstreibern das Handwerk geben. Er kann doch nicht zuschauen, wie unschuldige Menschen sterben und hingemordet werden. Ein Gott der Liebe kann das doch nicht zulassen. Für manche Jugendliche, vielleicht nicht für alle, für manche Jugendliche ist der Frieden in dieser Welt ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Nicht nur den Jugendlichen, ich denke auch den Erwachsenen. Wir hören im Religionsunterricht zum Beispiel von Menschen, die sich für den Frieden ganz besonders eingesetzt haben. Wir alle kennen, hoffe ich jedenfalls, einen Menschen, der zu unserer Zeit gelebt hat, jedenfalls noch zu meiner Zeit, ich bin ja schon ein bisschen älter, also im letzten Jahrhundert hat er gelebt und hat sich sehr für den Frieden eingesetzt unter den Menschen. Er war Pastor, er war Baptist, er war Doktor der Theologie und man nannte ihn Junior. Wer ist das? Ganz genau. Martin Luther King Jr. Er hat sich für die Rassendiskriminierung in den USA eingesetzt. Er hat gewaltlos demonstriert und ist dafür verprügelt worden und schließlich und endlich von irgendeinem Verrückten erschossen. Er hat damals einen Traum gehabt. I had a dream. Das war 1963, als sie, das waren über eine Viertelmillion Menschen, 250.000 Menschen, aus ganz Amerika nach Washington kamen, zu dem Lincoln Memorial, und er dort eine Rede gehalten hat. Und er hat eine Rede vorbereitet gehabt, und die hat er aber nicht gesprochen, sondern er hat ganz spontan etwas angefangen zu sprechen. Und da heißt es, ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Und weiter sagt er, ich habe einen Traum, I have a dream, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in den USA, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Das war sein Traum. Er ist diesem Traum sehr nahe gekommen, aber der Traum hat sich leider bis heute nicht erfüllt. Es ist eher umgekehrt, dass es eher schlimmer wird, als dass es besser geworden ist. Aber er hat sich dafür eingesetzt, für diesen Frieden, und ist dafür erschossen. Was tut Gott gegen den Krieg? Wir lernen von Gott, dass er im Neuen Testament, nicht im Alten Testament, aber im Neuen Testament setzt Gott nicht mehr auf Waffen. Er setzt nicht auf Feuerkraft. Gott setzt auf das Wort. Er gibt sein Wort, das uns Menschen erlöst und befreit. Deswegen sagt Johannes in seinem Evangelium, das Wort wurde Mensch. Gottes Wort wurde Mensch in Jesus von Nazareth. Und dieser Mensch setzte sich für uns ein und starb für uns am Kreuz. Würdet ihr sagen, dass es stimmt, wenn ich behaupte, Worte sind stärker als Waffen? Oder ist das nur eine idealistische Phrase? Worte sind stärker als Waffen. Waffen haben nicht die Kraft oder die Macht, uns die Angst zu nehmen. Wo wir uns als einzelne Bürger mit Schusswaffen gegen Einbrecher bewaffnen, wie es zum Beispiel sehr stark auch in der USA beschützt wird, ein Amokläufer nach dem anderen erschießt die Leute um sich herum und was machen sie? Sie bewaffnen sich noch mehr. Ist das ein kluger Weg? Für manche ja. Die Nationen haben im Kalten Krieg auch diese Devise gehabt: Abschrecken durch Atomwaffen. Der Westen konnte die Welt mehrfach zerstören mit den Atombomben, der Osten konnte die Welt mehrfach zerstören mit Atombomben. Es ist gelungen in diesen Jahrzehnten, dass kein dritter Weltkrieg ausgebrochen ist. Das muss man zugute halten. Aber die Angst hat es uns nicht genommen. Wir hatten sogar Angst, dass irgendein Fehler in der Technik einen Krieg auslösen könnte, ohne dass wir es eigentlich wollen. Wann weicht die Angst? Angst weicht, wenn wir die Waffen niederlegen, nicht wenn wir sie in die Hand nehmen. Deswegen spricht Gott zu dir und zu mir: Habe keine Angst, fürchte dich nicht, vertraue mir. Das ist die Art und Weise, wie Gott versucht, uns zu gewinnen. Wie Gott versucht, gegen den Krieg anzugehen. Fürchte dich nicht, vertraue mir. Deswegen ist es nicht unverständlich, wenn Christen eigentlich Pazifisten sind. Nicht alle Christen sind Pazifisten. Aber wenn Christen Pazifisten sind, kann man das verstehen. Denn das ist eigentlich Gottes Weg. So haben wir Jesus kennengelernt. Jesus hat nicht nach dem Schwert gegriffen, sondern er ist für diese Welt gestorben. Und die, die sich für den Frieden einsetzen, müssen damit rechnen, dass sie nicht den großen Sieg einfahren, sondern dafür getötet werden. Aber war das, was Jesus getan hat, umsonst? Alle, die zu Zion wandern, wollen die Worte des Herrn hören. Sie wollen nicht mehr ihre eigene Macht unterstützen, sondern sie wollen, dass Gottes Macht zum Zug kommt. Dein Reich komme. Sie wollen Gott richten lassen. Sie sagen: Lehre du uns, was richtig ist, Gott. Von dir wollen wir lernen. Denn Gottes Weisungen sind Leben. Das glauben wir. Die Welt glaubt es, glaube ich nicht. Und wenn wir Predigten hören, wenn wir in der Bibel lesen, dann tröstet uns das. Dann spüren wir, diese Worte haben Kraft zum Frieden. Sie trösten mich. Sie stärken mich im Glauben. Wir lernen Gutes über den Glauben. Lernen auch, in den Wegen Gottes zu wandeln. Glaube ist nicht was Theoretisches, was nur für den Kopf ist. Glaube ist etwas Praktisches, das sich auslebt. Nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern einüben, was Gott will. Es braucht nicht nur den Glauben am Sonntag, wenn wir hier sitzen und alles ist eigentlich ganz gut und schön, sondern es braucht auch den Glauben am Montag, wenn der Alltag wieder losgeht. Da brauchen wir vielleicht auch Unterstützung am Arbeitsplatz, im Verein, wo ich unterwegs bin, in der Familie, vielleicht in der Kommunalpolitik. Überall braucht es christlichen Einfluss. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, das Reich Gottes ist Friede, das Reich Gottes ist Freude und Heil. ihn bekannt zu machen, damit so viele Menschen wie möglich Frieden mit Gott finden, Befreiung vom Bösen, das neue Herz und der neue Geist. Das ist ganz dringliche Aufgabe für dich und für mich. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die UN. Kennen wir die UN? Die UNO? United Nations Organizations, schon mal gehört davon? Der Verbund aller Völker in dieser Organisation. Sie entstand 1948 mit einem Ziel. Nachdem sie erlebt hatten, die Völker, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, 20 Millionen Tote. Was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, 60 Millionen Tote. Haben die Völker gesagt, es darf nicht mehr geschehen. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Friede schon im Vorfeld erhalten bleibt. Und so haben wir bis heute diese UN, diese UNO. Damals gab es noch die Sowjetunion, was heute Russland ist, mit vielen anderen Ländern, die damals dazugehörten als Sowjetunion. 1959 schenkte die Sowjetunion der UNO eine Skulptur. Und diese Skulptur schauen wir uns mal an. Diese Skulptur steht in New York vor dem UNO-Gebäude. Und der Titel dieser Skulptur heißt Schwerter zum Flugschaden. Der Bildhauer, der das gemacht hat, Jewgeni Vucetic, hat den Stil des sozialistischen Realismus, also hier einen heroischen Bauern dargestellt, der mit einem Hammer ein Schwert schmiedet zu einem Flug. Nun kann man über den Kunstgeschmack natürlich unterschiedliche Meinungen sein, wie schön oder weniger schön sowas ist. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Friede Einsatz braucht. Friede braucht Menschen, die sich dafür einsetzen. Friede braucht das Beten und das Tun der Gerechtigkeit. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann fragt Gott dich, willst du das wirklich? Und tust du das auch? Die Völker hören Gottes Weisung, sagt Jesaja in seiner Vision, und werden aktiv. Sie verwandeln ihre Waffen in landwirtschaftliche Geräte. Das ist also die Vision des Jesaja, was die Kommunisten damals ja umgeschenkt haben. Ist doch witzig, oder? Denn eigentlich glaubten die Kommunisten damals ja nicht. Die Völker hören Gottes Weisung und werden aktiv. Sie verwandeln ihre Waffen. Statt morden, ernähren sie. Statt töten, feiern sie. Es werden keine neuen Waffensysteme mehr entwickelt und die Militärakademien werden geschlossen. Das ist das, was diese Vision sagt. Eine Vision der Zukunft, die Gott schafft. Gott wird diese Zukunft schaffen. Ja. Aber es ist auch eine Zusage, die heute Kraft gibt, selber auch zum Frieden beizutragen. Nach dem, was wir nämlich dazu beitragen können. Wer heute auf Gott hört und seinen Willen tut und wagt, der durchbricht wie eine grüne Pflanze. Der schafft mit
für diesen Tag des Herrn, der bald kommt, heißt es. Wie kann das aussehen? Ein praktisches Beispiel zum Schluss. In Goda, in Zentralafrikanischen Republik, leben seit Generationen Muslime und Christen Seite an Seite. Dann wirft die muslimische Seleka Miliz den christlichen Stadtteil an. Es kam zu Morden, zu Plünderungen. Als die muslimische Miliz dann zurückgedrängt wurde, mit Waffengewalt natürlich, fürchteten jetzt die Muslime in Goda, dass die Christen sich an ihnen rächen werden. Wäre dann normal gewesen, menschlich. Die beiden Pastoren, Jean und Pierre, wurden auf einem Seminar zum Thema Versöhnung zu einem ganz mutigen Schritt motiviert. An einem Sonntag gingen die beiden auf diese unsichtbare rote Linie zum muslimischen Wohnviertel zu und überschritten diese Linie. Dabei machte ganz viel Gottvertrauen gebraucht, denn das war nicht ungefährlich. Einige muslimische Älteste kamen ihnen entgegen. Und Jean und Pierre sagten diesen Ältesten, dass sie ihnen vergeben haben. Und sie baten sie, das Friedensangebot anzunehmen, das sie ihnen unterbreitet haben. Inzwischen ist die Mehrheit der Bevölkerung Godas für Frieden und Versöhnung geworden. Das ist eine realistische Geschichte des Friedens aus unserer heutigen Zeit, nachzulesen bei der Missionsgesellschaft Godas. Noch hat sich Gottes Wort durch den Propheten Jesaja nicht erfüllt. Aber schon heute drängt uns die Vision von der Völkerwallfahrt zu Zion der Friedenswelt im Licht Gottes zu wandeln. Wandelt im Licht. Das heißt, setzt euch für den Frieden ein. Und zwar im Namen Gottes, in der Kraft Gottes. Ich finde, das Ziel ist lohnenswert, es zu verfolgen. Nämlich in unserem priesterlichen